Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 20. »Ah, Sie träumen von mir?« fragte sie schnell. »Ja, fast alle Tage, und es ist dann stets nur eins, was ich träume. Sie kommen mit goldenen Flügeln und einer goldenen Krone, um mir den Ort zu zeigen, an welchem ich meine Eltern finden werde. Oh, wie gern würde ich das tun, wie gern würde ich Ihren Traum erfüllen, da ich Ihnen ja so viel schuldig bin.« Da richtete er sich halb empor, seine Wangen röteten sich wie unter einem verwegenen Entschlusse und seine Augen schienen tiefer und dunkler zu werden. »Wenn Sie wirklich glauben, dass Sie mir so sehr viel schuldig sind,« sagte er, »so kann ich Ihnen ein Mittel geben, diese große Schuld mit einem Male zu tilgen. Reden Sie, Monsieur Schneeberg, geben Sie mir dieses Mittel an.« »Aber Sie werden es mir übel nehmen, Mademoiselle.« »Ich? Ihn? Nein, ich kann Ihnen ebenso wenig etwas übel nehmen, wie Sie mir.« Sein Gesicht erhellte sich, und in einem Tone, dem man es anhörte, dass es ihm schwer wurde, diese Worte auszusprechen, sagte er: »Ich entbinde Sie von aller Schuld gegen mich. Wenn Sie mir nur ein allereinziges Mal die Erlaubnis geben, dieses schöne kleine Händchen zu küssen, welches so weiß und zart da in Ihrem Schoße liegt.« Und als sie nicht sofort antwortete, setzte er hinzu: »Nicht wahr, nun sind Sie mir ernstlich bös? Nun habe ich Ihre ganze Güte verscherzt?« Sie zögerte noch immer, ihm zu antworten, aber ihr Blick ruhte mit einem Ausdrucke unbewusster Innigkeit auf seinem jetzt erbleichten Gesichte. Wie oft war ihre Hand geküsst worden von faden, unausstehlichen Salonhelden, die nach Moschus rochen und nach Pomade dufteten, aber nicht imstande gewesen wären, eine Fliege aus dem Wasser zu ziehen. Diese widerwärtigen Zwittergeschöpfe hatten sich, ohne zu fragen, ihrer Hand bemächtigt, als eines Gutes, welches ihnen nicht entzogen werden könne. Und hier, dieser Mann, der zwar ein einfacher, aber ein Mann im vollsten Sinne des Wortes war, bat sich diese Gunst aus als das größte Glück, welches ihm widerfahren könne, als Äquivalent für ein teures, unbezahlbares Menschenleben. Wie blickten seine treuen Augen so ängstlich in ihr Angesicht? Es stieg ihr heiß aus dem Herzen empor, wie ein allmächtiges Gefühl, dem nicht zu widerstehen war. »Diese Hand wollen Sie küssen?« fragte sie. »Nein, sie ist geküsst worden von Herren, von denen Hunderte mir nicht so viel wert sind wie Sie. Nicht die Hand, sondern die Wange will ich Ihnen geben. Kommen Sie, mein lieber Monsieur Schneeberg. Küssen Sie mir die Wange, und dann soll von meiner Schuld noch immer nicht einmal das kleinste Teilchen getilgt sein.« Sie glitt von den Pflanzen herab, welche ihr als Kissen diente, kniete vor ihn hin und bot ihm in herzig kindlicher Weise ihr reizendes Köpfchen dar. Er legte die Hand leise, leise auf ihre zarte Schulter und berührte mit seinen Lippen noch leiser und vorsichtiger ihre erglühende Wange. Sie fühlte diese Berührung kaum. Sie senkte das Köpfchen zur Seite, so dass ihre Wange fest an seinen Mund zu liegen kam, und dann fragte sie: »So, war es so recht?« Es war wie ein süßer Rausch über ihn gekommen. Sein Auge flammte auf, seine Brust hob und senkte sich, und sein Atem ging schneller, als er ihr antwortete: »Mademoiselle, Sie haben mich einen Augenblick lang in den Himmel schauen lassen. Ich sage Ihnen, dass ich diese Stunde niemals vergessen werde. Nie, solange ich lebe, wird es ein Mädchen geben, welches von meinen Lippen berührt wird. Der Mund, der Sie geküsst hat, ist geheiligt. Er darf nie, nie entweiht werden.« Sie kniete noch immer vor ihm. War es mädchenhafte Begeisterung? War es ein zarteres Gefühl? Oder war es nur die reine Dankbarkeit, von welcher sie fortgerissen wurde? Sie legte jetzt ihm beide Hände auf die Schultern und sagte unter der Glut tiefster Errötung: »Für ein solches Opfer war dieser Kuss zu wenig. Das muss ein anderer sein.« Sie zog seinen Kopf näher an sich, legte ihre Lippen auf seinen Mund und küsste ihn ein, zwei, drei Male so fest und innig, als ob sie seine Geliebte sei. Dann aber sprang sie auf, warf die nach vorn gefallenen Zöpfe über die Schultern und sagte, »Nun aber kommen Sie, wir haben lange genug ausgeruht und es wird Zeit, dass ich nach dem Schlosse gehe.« Auch er erhob sich, er fühlte das Blut an seinen Schläfen pochen. Er schien zu taumeln. Er sah nicht die Bäume und nicht die Sträucher, er sah nur sie, sie allein. Er legte beide Hände an seinen Kopf, um zu sehen, ob er auch wirklich noch er selbst sei, und dann führte er sie fort von der Stelle, ohne an den Kräutersack zu denken, den er liegen ließ. Sie schritten eine Zeit lang schweigend durch den Wald, bis sie in lebhafter Erinnerung an das, was er ihr gesagt hatte, die Stille unterbrach. »Ich erscheine Ihnen also im Traume und zeige Ihnen den Ort, an dem sich Ihre Eltern befinden?« »Ja, Mademoiselle. Träume sind Schäume, aber zuweilen spricht Gottes Stimme im Traume zu dem Menschen. O, wäre doch der Ihrige ein sicher gottgesandter Traum. Haben Sie denn gar keine Ahnung, wessen Kind Sie gewesen sein könnten?« »Nein, nicht die mindeste.« »Hat sich in der Kleidung, welche Sie trugen, ein Zeichen gefunden? Haben Sie denn gar nichts bei sich gehabt, was der Vermutung einen Anhalt geben könnte? Sind denn keine Nachforschungen angestellt, keine Erkundigungen eingezogen worden? Ich habe in einem Pelzchen gesteckt, welches ganz aufgeweicht gewesen und später verloren gegangen ist. Im Hemdchen und Unterkleidchen sind Zeichen gewesen. Da aber alles nass war, so hat meine Pflegemutter beides am Ofen aufgehängt, um es zu trocknen. Da ist beim Öffnen durch einen unerwarteten starken Windstoß in die Esse die Flamme aus der Ofentür geschlagen und hat sowohl das Kleidchen als auch das Hemd verzehrt. Außerdem hat ein dünnes, goldenes Kettchen an meinem Halse gehangen, mit einem großen Zahne, wie zum Spielen oder infolge des Aberglaubens, dass solche Mittel das Zahn der Kinder erleichtern. Dieser Zahn war, Nanon war in höchster Überraschung stehen geblieben. Dieser Zahn war ein Löwenzahn, unterbrach sie ihn rasch in einem Tone, welcher beinahe voller Angst erklang, dass er ihre Frage verneinen werde. »Ich traf einst den berühmten Naturforscher Brehm«, antwortete er. »Das heißt, ich hatte ihn zu rasieren und wagte es ihm, den Zahn zu zeigen. Er erklärte ihn sofort für einen Reißzahn eines männlichen Löwen. Da schlug sie die Hände zusammen und rief, »Mein Gott, ist das möglich, der Reißzahn eines männlichen Löwen? Haben Sie ihn noch?« »Ja, ich trage ihn am Halse. Zeigen Sie ihn her, zeigen Sie schnell.« »Haben Sie einen Grund, ihn zu sehen, Mademoiselle?« erkundigte er sich. »Ja, einen sehr triftigen Grund«, antwortete sie. »Also zeigen Sie her, schnell!« Er öffnete die Bluse und die Weste, nestelte ein wenig am Halse und brachte dann ein feines, dünnes Goldkettchen zum Vorschein, an welchem ein großer, gelblich-weißer, nach der Spitze zu leicht gebogener Zahn hing. Nanon nahm denselben in die Hand und betrachtete ihn. »Verstehen Sie etwas von Heraldik?« fragte sie dann. »Nein, nichts«, antwortete er. »Nun, so sehen Sie einmal her. Welche Form hat die goldene Fassung des Zahnes?«
»Es ist eine Krone, Mademoiselle.«
»Ja, aber nicht etwa eine Fantasiekrone. Es ist ganz genau eine Grafenkrone mit Perlenzacken und...« »Ah!« Sie betrachtete den Zahn genauer und untersuchte die Festigkeit, mit welcher er in der Fassung steckte. Dann stieß sie einen Ruf der Überraschung aus und sagte, »Sehen Sie, Monsieur, dass der Zahn sich drehen lässt? Haben Sie das noch nie versucht?« »Nein, niemals«, antwortete er mit Spannung auf ihre kleinen weißen Fingerchen blickend, welche mit Anstrengung an dem Gegenstande herumarbeiteten. »Jetzt«, rief sie, »jetzt geht es. Sehen Sie, dass man schrauben kann? Der Zahn ist mit einem Gewinde versehen und lässt sich abschrauben. Hier, blicken Sie her.« Es gelang ihr, den Zahn aus der Krone zu schrauben, und nun zeigte sich eine Merkwürdigkeit, welche allerdings geeignet war, die beiden in Erstaunen zu setzen.
Die natürliche Höhlung des Zahnes war nämlich erweitert worden und enthielt ein feines Elfenbeinblättchen, dessen eine Seite das wunderbar künstlerisch ausgeführte Miniaturporträt einer sehr schönen jungen Frau zeigte. Darunter standen die Buchstaben und Zahlen HVG 1845. Die andere Seite enthielt den Kopf eines stattlichen Mannes und darunter war zu lesen KVG 1845. Nanon betrachtete das Porträt der Dame sehr aufmerksam und sagte dann: »Sie ist es, ja, sie ist es, ich kenne sie wieder, obgleich sie älter aussah als hier auf dem Bilde. Monsieur Schneeberg, diese Frau muss ihre Mutter sein und der Herr ihr Vater.« Fritz stand da ganz ohne Bewegung. Er wusste gar nicht, wie ihm geschah. Eine Grafenkrone? Und diese beiden Personen sollten seine Eltern sein? Es war ihm, als hätte er einen Schlag vor den Kopf bekommen. »Sie kennen diese Dame?« fragte er. »Ja und nein, Monsieur«, antwortete Nanon. »Es war nämlich in Paris während einer Soiree, als mir eine sehr schöne Dame auffiel, da sie ganz in Schwarz gekleidet ging. Ich erkundigte mich, wer sie sei, und man sagte es mir. Ich habe den Namen wieder vergessen. Sie war eine Deutsche, und zwar die Frau eines preußischen Generals. Ich erfuhr, dass sie stets in Schwarz gehe, weil sie den schrecklichen Verlust zweier Kinder bedauere.« »Die gestorben waren?« »Nein, sie waren ihr auf einer Reise abhanden gekommen und nicht wiederzufinden gewesen. Etwas Weiteres konnte ich nicht erfahren. Nur das sagte man mir, es sei sehr zu verwundern, dass man die Verschwundenen nicht entdeckt habe, da ihre Kleidchen gezeichnet gewesen seien und jeder der Zwillinge einen Löwenzahn an einem feinen Goldkettchen am Halse getragen habe. Es sei also sehr zu vermuten, dass ein Verbrechen vorliege.« »Den Ort, an welchem die Kinder verloren gegangen sind, wissen Sie nicht?« »Nein, ich habe mit der Dame selbst gar nicht gesprochen, und das, was ich Ihnen jetzt gesagt, erfuhr ich so nebenbei, wie ja die Unterhaltung oft von einem auf das andere springt. Seit jener Soiree sind bereits 2 Jahre vergangen, und man sagte mir, dass die Dame wohl über 20 Jahre getrauert habe.« »Wenn Sie doch den Namen wüssten, Mademoiselle«, stieß Fritz hervor. »Ich werde ihn erfahren, ganz gewiss. Ich werde an die Freundin schreiben, welche damals die Gesellschaft bei sich gab, und den Namen der Generalin ganz sicher erfahren. Verlassen Sie sich drauf, dass ich noch heute den Brief verfassen werde.« »Ich danke Ihnen, Mademoiselle«, sagte er. »Seit der Zeit, in welcher ich denken lernte, habe ich mich gesehnt, meine Eltern zu finden. Ich habe mitten im Wege im Schnee gelegen. Ich bin also wohl verloren worden und gehöre nicht zu jenen unglücklichen kleinen Geschöpfen, welche von ihren Eltern verleugnet und mit Absicht ausgesetzt und einer ungewissen Zukunft überantwortet werden. Ich habe mir stets gesagt, dass meine Eltern mich gegen ihren Willen verloren haben und einen immerwährenden Kummer, eine nie gestillte Sehnsucht nach mir im Herzen tragen müssen. Darum habe ich oft heiß und innig zu Gott gebetet, mich wieder mit ihnen zusammenzuführen. Danach, ob sie reich oder arm, vornehm oder gering sind, habe ich nie gefragt. Ja, ich gestehe Ihnen, dass es mir lieber sein würde, der Sohn eines Armen als der eines vornehmen Mannes zu sein, da ich die Bildung nicht genossen habe, welche mich befähigte, den Anforderungen einer höheren Lebensstufe Genüge zu leisten. Ich habe die Hoffnung, dass Gott mein Gebet hören werde, niemals sinken lassen. Es ist ein schöner Kinderglaube, dass Gott seine Engel sendet, wenn er die Bitte eines Sterblichen erfüllen will. Ich habe diesen Glauben stets festgehalten, und als Sie mir im Traume als Engel erschienen, da war es mir, als sei es eine Sünde, an Ihrer Sendung zu zweifeln. Jetzt nun will mir der Beweis werden, dass dieser Traum nicht zu den Schäumen gehöre. Der erste Fingerzeig nach den Eltern wird mir durch Sie. Sollte mir die Seligkeit beschert sein, jene zu finden, so werde ich sie als einen Boten Gottes verehren, solange ich lebe, und bis zu meiner Todesstunde werde ich den heutigen Tag segnen, der mir die Offenbarung gebracht hat, dass wir die Seligkeit nicht allein in der Bibel und nicht nur jenseits der Grenze dieses Erdenlebens zu suchen haben. Seine Worte hatten einen herzlichen, innigen Klang. Seine Augen waren mit einem Ausdruck auf sie gerichtet, wie der Betende eine Heilige oder die Madonna anschaut. Seine Lippen zuckten leise unter den Gefühlen, welche in diesem Augenblick sein Herz erfüllten. Sie sah es. Sie hörte nicht nur den seelentiefen Klang seiner Stimme, nein, sie fühlte ihn auch. Er drang ihr in die heimlichsten Räume ihres Herzens hinab, und aus diesen Räumen stieg ihr eine Regung empor, so rein und innig, so süß und traut, wie sie im ganzen Leben noch nie gefühlt hatte. Sie reichte ihm die Kette mit dem Löwenzahne hin und sagte: »Es kann jeder Mensch ein Engel sein, wenn er dem Gebote Gottes folgt, welches Liebe und Erbarmung predigt. Ich würde sehr glücklich sein, dass ihr Traum durch mich in Erfüllung geht. Ich bin so gespannt auf die Antwort meiner Freundin, als ob ich selbst das verlorene Kind sei, welches seine Eltern sucht. Wo aber kann ich sie finden, um ihnen diese Antwort mitzuteilen? Bei Dr. Bertrand, bei welchem ich ja wohne, Mademoiselle. Gut, Sie sollen keine Minute auf mich zu warten haben. Jetzt aber kommen Sie, damit ich endlich den Weg nach dem Schlosse finde.« Er hing die Kette wieder um und führte sie dann weiter. Sie erreichten bald einen gebahnten Weg, aber er verließ sie nicht eher, als bis sie sich dem Schlosse so weit genähert hatten, dass sie es sehen konnten. Da nahmen sie Abschied voneinander. Ihm war es dabei, als ob er dem Schlosse das höchste, köstlichste Gut der Erde anvertraue, und sie trennte sich von ihm mit der Überzeugung, dass dieser Mann es wert sei, die Gunst des Schicksals in höherem Grade zu erreichen als bisher. Als sie hinter den Bäumen und Sträuchern des Parks verschwunden war, drehte er sich um und kehrte langsam in den Wald zurück. Es war ihm, als sei er in der letzten Stunde ein ganz anderer Mensch geworden. Dieses schöne, herrliche Wesen hatte ihn geküsst. Er fühlte den warmen, weichen Druck ihrer Lippen noch jetzt auf den seinigen. Es deuchte ihn, als sei er durch diese Berührung gefeit gegen alles Unglück des Erdenlebens, als habe er eine Weihe erhalten, die ihn berechtigte, sein Auge selbstbewusster aufzuschlagen als bisher. Er fühlte eine Spannung in seinem Inneren und Äußeren, in seiner Seele und in seinem Körper, einen Drang, seine Kraft zu betätigen, eine Sehnsucht nach Taten, durch welche er der Geliebten ebenbürtig werden könnte. Der Gedanke, dass der Zahn in eine Grafenkrone gefasst war, machte ihm gar wenig zu schaffen. Dieser Umstand konnte ein sehr trügerischer sein und gab ihm noch lange nicht die Berechtigung zu der Annahme, dass er der Sohn eines Grafen sei. Ganz im Gegenteile. Der nächste Gegenstand, welcher ihn beschäftigte, war sein Kräutersack, welchen er vergessen hatte. Er wollte ihn aber nicht liegen lassen und schritt also der Gegend wieder zu, in welcher der Ort lag, wo er mit Nanon gesessen hatte. Dort angekommen, fand er den liegen gelassenen Gegenstand. Er hob ihn nicht sogleich auf, um sich zu entfernen, sondern er legte sich langsam wieder nieder, gerade an derselben Stelle, auf welcher er vorhin gelegen hatte. Und nun stellte er sich vor, dass auch sie wieder da vor ihm auf dem Kräutersack liege. Er sah die sanften Züge ihres Gesichts, den reinen, kindlichen Blick ihrer blauen Augen. Er hörte den seelenvollen Ton ihrer Stimme und vergegenwärtigte sich jedes Wort, welches sie gesprochen hatte. Er schloss die Augen und träumte von ihr, träumte so lange, dass er fast erschrak, als er die Augen öffnete und da bemerkte, dass es bereits zu dunkeln begann. »Sapperlot«, sagte er zu sich, »da liege ich und vergesse meine Pflicht. Ich muss ja nach dem Turme, um dort meinen Posten zu beziehen.« »Vorwärts, Fritz, das Sinnen führt zu nichts, es muss gehandelt werden.« Er erhob sich, warf den Sack auf seine Schulter und verließ den Ort.